Das freie Senderkombinat FSK auf 93,0 und 101,4 im Kabel mit einem Sonderinfo. Wir sind verbunden nach Tel Aviv. Hallo.
Hallo, guten Abend.
So, das war ein kleiner Test. Ich muss dich lauter aussteuern.
Okay.
Wir sind verbunden mit Andrea Livnat. Andrea arbeitet in Tel Aviv für das Internetportal Hagalil.com und hat bereits eine Reihe von Interviews auch zur aktuellen Situation jetzt in Israel bei anderen freien Radios unter anderem gegeben. Wir haben drei davon gesendet in den letzten Tagen. Vielleicht fangen wir damit an, dass du deine Arbeit ein bisschen vorstellst, Andrea. Magst du das tun?
Ja, gerne. Ich bin Redakteurin für Hagalil, arbeite im Moment hier von Tel Aviv aus, ansonsten sitzen wir in Deutschland. Hagalil ist heute die größte deutschsprachige jüdische Webseite, beziehungsweise sind wir die größte jüdische Webseite in Europa, die eben in deutscher Sprache erscheint. Und wir berichten täglich aktuell zu Meldungen aus alles, was rund um jüdisches Leben aus Deutschland, Europa und eben auch Israel und der Nahostkonflikt zu tun hat. Und ja, bei uns findet man eben alles Mögliche, also sowohl zu Politik wie auch Kultur, Geschichte, Hintergrundinformationen. Natürlich ist das Thema Antisemitismus bei uns auch groß, kommt einfach als Beilage dazu, wenn man sich mit jüdischem Leben beschäftigt. Ja, das sind so unsere Hauptschwerpunkte.
Und ja, wie die Entwicklung das notwendig macht, ist einer eurer derzeitigen Hauptschwerpunkte die Berichterstattung über den Krieg und auch über die Diskussionen innerhalb Israels, die zu diesem Krieg geführt werden.
Ja, das ist uns immer wichtig, dass wir sowohl also innerhalb Deutschlands wie eben auch aus Israel, wir versuchen immer die ganze Bandbreite der Meinungen darzustellen, und ich habe manchmal das Gefühl, dass nicht eben klar ist, dass Israel ein pluralistischer Staat ist, wo es sehr viele Meinungen gibt, und das ist uns also immer ein großes Anliegen, alle Meinungen zu zeigen, also auch in diesem jetzigen Konflikt.
Ja. In diesem jetzigen Konflikt, wir kommen vielleicht auch noch auf eine aktuelle Debatte in Israel im zweiten Teil. In diesem jetzigen Konflikt ist ja jetzt sozusagen die Hauptschlagzeile des heutigen Tages die Resolution des UNO-Sicherheitsrates. Vielleicht ja. Magst du die soweit vorstellen?
Also hier in Israel wird das Ganze ist das nicht die Hauptschlagzeile, muss ich dazu sagen. Ich weiß jetzt nicht, offensichtlich ist das in Deutschland der Fall.
Ja.
Hier in Israel ist die Hauptschlagzeile, dass die Bodenoffensive ausgeweitet wurde seit heute früh und die Truppen im Libanon verdreifacht wurden. Also es gibt 7 Tote und 11 Verletzte, wurde jetzt gerade eben freigegeben. Heute im Laufe der Kämpfe. Also das ist hier in Israel die Hauptschlagzeile. Dann ist natürlich auch noch Schlagzeile, dass eben diese UNO-Resolution jetzt angenommen oder beziehungsweise vom Sicherheitsrat verabschiedet wurde, dass Nasrallah ihr zugestimmt hat und dass die Regierung hier in Israel ihr mit sehr großer Wahrscheinlichkeit am Sonntag auch zustimmt, dass das Ganze am Montag dann in Kraft tritt. Aber das ist nicht die Hauptschlagzeile. Die Hauptschlagzeile ist die Bodenoffensive, und die wird eben auch weitergehen bis zur letzten Minute, bis die Resolution auch tatsächlich dann der Waffenstillstand in Kraft tritt am Montag.
Dann denke ich, sollten wir vielleicht das Verhältnis dieser Sicherheitsresolution und dieser Bodenoffensive diskutieren.
Also in Israel ist man hier der Meinung, dass man die Frage kam natürlich auf, die berechtigte Frage kam natürlich auf, wieso wird jetzt so kurz, und als das grüne Licht kam für die Bodenoffensive, war ja schon klar, dass es sich jetzt nur noch um wenige Tage handelt, bis der Waffenstillstand tatsächlich ausgehandelt wird und dann auch in Kraft treten kann. Wieso kommt also zum jetzigen Zeitpunkt nochmal so eine Ausweitung der Offensive? Das erklärte Ziel ist ja, dass man zum Litani-Fluss vordringen will, eventuell sogar noch weiter. Das Argument ist einfach, dass man möchte, dass man so tief wie möglich vordringt und sozusagen das, den Südlibanon so aufgeräumt wie als irgendwie möglich übergeben kann. Deswegen also jetzt in aller Eile und bis in letzte Minute, was ganz deutlich gesagt wurde von Olmert, wird es diese Offensive geben. Ziel ist es, dass man einfach selbst, weil man da eben am meisten drauf sich verlässt, also von israelischer Seite, dass die Israelis selbst noch möglichst viel säubern, klingt irgendwie belastet im Deutschen, aber das ist das Wort, was im Hebräischen benutzt wird, dass eben aufgeräumt wird noch so viel wie geht, dass so viel wie möglich Hisbollah-Stellungen dort noch ausfindig angegriffen werden etc. Daher jetzt diesen Zeitpunkt, gerade eben wenige Tage vor Inkrafttreten des Waffenstillstands, dieses massive Truppenaufgebot jetzt an Bodentruppen.
Die erklärte Zielstellung des israelischen Vorgehens ist ja von Anfang an gewesen, die Hisbollah vollständig zu entwaffnen und als militärische Organisation zu zerschlagen. Verbunden mit dieser Zielstellung ist das erklärte Misstrauen sowohl an die UNO als auch an den libanesischen Staat gewesen, das aus eigenen Mitteln und eigener Kraft erfüllen zu können oder zu wollen. Hat sich durch den Verlauf des Krieges irgendwas in dieser Einschätzung, in dieser Position verändert?
Also man sagt es nicht so laut, beziehungsweise ist das natürlich auch Thema der Kritik, auf die wir später noch zu sprechen kommen wollten. Aber das ist natürlich kein Kriegsziel, was man erreichen kann. Da müsste, selbst wenn das Ganze jetzt noch viele, viele, viele Monate weitergehen würde, scheint es nicht so, als ob die Hisbollah tatsächlich nur einfach zu zerschlagen wäre. Ob das Ganze von Anfang an, ob man wirklich angenommen hat, dass es überhaupt möglich wäre, das wage ich zu bezweifeln. Ich denke, es war eher eine etwas großspurige Aussage, um sozusagen auch das, die öffentliche Meinung hinter sich zu bringen, das ist ganz klar. Also dieses Kriegsziel kann nicht erreicht werden, das ist völlig klar.
Die öffentliche Meinung in Israel.
Bitte? Die öffentliche Meinung in Israel, ja. Genau.
Dann vielleicht eine Zwischenfrage an dieser Stelle. Warum hat die Regierung das nötig gehabt, die öffentliche Meinung hinter sich zu bringen?
Das hat sie eigentlich nicht wirklich nötig gehabt, das muss man sagen, weil 95% der Israelis haben am Anfang, mittlerweile sind es etwas weniger, aber 95% der Israelis haben am Anfang diesen Krieg unterstützt. Es gab noch nie einen Krieg, wo man sich so sehr einig war, denn man hat, alle hier in Israel haben das Ganze als Angriff aufgefasst. Es ist nie so gesehen worden, dass er irgendwie Israel unproportional zu den Angriffen der Hisbollah. Und da geht es ja jetzt nicht nur darum, dass die zwei Soldaten entführt wurden, sondern es gab ja von Anfang an auch Beschuss durch die Hisbollah im Norden. Also es war völlig klar, dass Israel sich hier wehren muss. Wenn die Zivilbevölkerung angegriffen wird, hat Israel keine andere Wahl. Und da war eigentlich in dem Sinne keine Notwendigkeit, jetzt groß die öffentliche Meinung irgendwie hinter sich bringen zu wollen. Das war sie sowieso. Sowohl, also auch ganz weite Teile der Linken, die sonst ja eher kritisch sozusagen, sogar die allergrößte Friedensorganisation in Israel, Shalom Achshav, Peace Now, hat sich jetzt erst in den letzten Tagen für einen Waffenstillstand ausgesprochen, hat am Anfang den Krieg auch unterstützt.
Die Bodenoffensive zum jetzigen Zeitpunkt und die Sicherheitsratsresolution, um darauf nochmal zurückzukommen. Zunächst zur Sicherheitsratsresolution. Die sieht ja vor, dass, wenn ich das richtig gelesen habe, 30.000 Soldaten, Soldatinnen stationiert werden sollen im Südlibanon, die Hälfte davon aus der libanesischen Armee und die andere Hälfte aus internationalen Truppen. Wird, aus deiner Einschätzung heraus dieser Konstellation, also dieser UNO-Friedenstruppe, nennen wir sie mal so, wie sie genannt wird, das möglich sein, die Entwaffnung und Zerschlagung der Hisbollah vorzunehmen?
Ich denke mal auf lange Sicht nicht, weil es gibt so eine Truppe bereits, was daraus geworden ist, sieht man jetzt im Moment. Okay, es wäre vielleicht jetzt, es wird sicher jetzt im Moment erstmal wieder still sein, aber ich denke, das ganze Problem ist wiederum nur aufgeschoben, was einfach daran liegt, dass die Hisbollah nicht im luftleeren Raum operiert, sondern ganz konkret eben von Syrien und dem Iran unterstützt wird, vor allem eben vom Iran. Und da werden auch immer irgendwelche Wege gefunden werden, Waffen neu aufzustocken, Trainingsmethoden zu übermitteln etc. Ich denke, das Problem wird ganz einfach nur aufgehoben. Nicht, dass es irgendeine Alternative dazu gibt, weil was wäre die Alternative, dass man jetzt einfach eben mit dem Krieg weitermacht, wirklich so lange, bis die Hisbollah zerschlagen ist, was ich mir nicht vorstellen kann, wie das funktionieren soll oder sagen wir mal, wie hoch der Preis sein könnte, den Israel und vor allem die israelischen Soldaten dafür zu zahlen hätten. Ich denke aber, dass das nur ein relativ zeitlich bedingter Frieden sein kann, der durch solche Truppen kommt.
Die bei der Erwähnung der libanesischen Armee fällt mir immer auf, ein Umstand, der in der deutschen Öffentlichkeit irgendwie gar nicht bekannt ist, dass die libanesische Armee bis zu diesem Krieg über das Staatsgebiet des Libanon gar nicht die vollständige Kontrolle hatte.
Ja, und schlecht ausgebildet ist, veraltete Waffen hat, innerlich zersplittert ist und so weiter und so fort. Also das ist jetzt nicht unbedingt eine Armee, der man so eine besonders wichtige Aufgabe zutrauen würde, beziehungsweise sich auch ruhig schlafen legen kann, wenn die in dieser Rolle sind.
Die nochmal auf die Bodenoffensive zurückzukommen, kann man über die Bodenoffensive auch dahingehend spekulieren, dass sie ähnlich, wie du den Krieg beschrieben hast, sozusagen vor allen Dingen einen Zweck der öffentlichen Mobilisierung erreichen soll?
Sie kam jetzt natürlich zu einem Zeitpunkt, wo das den Anschein macht, weil Olmert jetzt einfach zunehmend unter Druck geraten ist. Allerdings wurde das ja bereits im letzten Mittwoch im Kabinett beschlossen, in diesem kleinen Kriegskabinett. Allerdings eben gestern erst endgültig grünes Licht gegeben. Und natürlich macht es so ein bisschen den Eindruck, als ob es etwas ist, wo jetzt die Politiker sozusagen schauen müssen, dass sie jetzt tatsächlich nochmal irgendwas zustande bekommen, weil man sich ansonsten fragt, ja, was tun wir hier eigentlich noch? Ich denke mal, es ist eine Mischung aus beiden. Sicher hat es mit reingespielt, aber eben auch der nahende Waffenstillstand hat eben auch nochmal zur Eile getrieben, eben weil man relativ wenig Vertrauen hier in Israel in eine internationale Friedenstruppe hat und eben so viel wie möglich noch selbst aufräumen möchte. Deswegen hat man das Ganze jetzt beschleunigt. Mhm.
Offenbar auch auf dem Hintergrund, dass die Weltöffentlichkeit nicht auf Seiten Israels steht.
Zunehmend, natürlich, genau. Und jetzt gibt es die Angebote und das sieht natürlich immer fataler aus. Es gibt ein Waffenstillstandsangebot, was verhandelt wird und Israel schickt die Bodentruppen. Schaut immer düsterer aus, sozusagen, für israelische Image in der Weltöffentlichkeit, das ist klar.
Wie viel Chancen räumst du politischen Lösungen ein?
Grundsätzlich würde ich mal sagen, hätte man Chancen, allerdings hat man fatale Fehler gemacht in der Vergangenheit, sodass die Situation jetzt relativ verfahren ist. Eben gerade weil man solche einseitigen Schritte gemacht hat, wie dass man sich eben einseitig aus dem Libanon zurückgezogen hat, ohne ein Abkommen, genauso wie man sich einseitig aus dem Gazastreifen zurückgezogen hat, ohne ein Abkommen. Das hat natürlich den Boden bereitet für und ein Vakuum eben hinterlassen, genau das, was eben viele Kritiker immer gewarnt haben. Und das, genau das ist jetzt eingetreten. Also in diesem Vakuum ist im Norden die Hezbollah und im Süden die Hamas gewachsen, die Hamas in einem rasanten Tempo jetzt tatsächlich auch in die Regierung gekommen, sodass man jetzt völlig andere Voraussetzungen hat. Es scheint irgendwie so ein bisschen, als ob der Zug jetzt im Moment zumindest abgefahren ist für politische Lösungen. Andererseits hat man keine anderen Alternativen, denn man sitzt eben nun mal hier mit den Nachbarn. Und auf Dauer wird es keine anderen Möglichkeiten geben, außer dass sich Israel eben auch noch aus der Westbank zurückzieht und man wird Lösungen finden, dass eben bestimmte Gebiete, wo größere Siedlungsblöcke sind, einbehalten werden und dafür kleinere Gebietsaustausche stattfinden, etc. etc. Olmert war ja auf dem Weg dorthin und hat ja schon diesen sogenannten Konvergenzplan vorgeschlagen. Das sind jetzt natürlich wieder komplett andere Ausgangsvoraussetzungen. Und ich hoffe halt, dass man auch lernen wird daraus, weil dass diese einseitigen Schritte nicht funktionieren, das hat man, denke ich, sehr deutlich gesehen jetzt, deutlich und schmerzhaft im letzten Monat.
Die einseitigen Schritte, die dazu beigetragen haben, dass Organisationen, die das erklärte Ziel haben, Israel zu vernichten, als verlängerte Arme von Staaten, die ebenfalls das erklärte Ziel haben, Israel zu vernichten, sozusagen dieses Vakuum gefüllt haben.
Genau, ja.
Was ist der Konvergenzplan? Vielleicht kannst du den erläutern.
Also ich habe es jetzt nicht mehr genau im Kopf, weil es ist dann relativ schnell wieder in der Versenkung. Es war auch noch nicht besonders klar. Also es ging Olmert eben darum, dass man jetzt als nächsten Schritt eben sehen muss, wie man sich aus der Westbank zurückzieht. Und er hat dort eben verschiedene Vorschläge gemacht, genau welche Siedlungsblöcke man behalten könnte, welche Gebietsaustausche dafür stattfinden. Es gibt ja nun richtige Städte in der Westbank, wie zum Beispiel Ariel mit Universität und so weiter. Also das ist sicher nicht, wo Israel vorhat, das so einfach aufzugeben. Es wurde damals sehr kontrovers diskutiert in der Knesset, eben genau aus jenen Gründen. Und es gibt immer zwei große Gegnergruppen, die solcher Rückzug. Das eine sind halt die Rechten, die überhaupt keine Gebiete aufgeben wollen, und dann eben auf der anderen Seite eben die Linken, die ganz klar sagen, schon jetzt im Vorfeld vor diesem Krieg gesagt haben, man darf nicht in der Westbank so einen Schritt machen eines einseitigen Rückzuges. Und dieser Konvergenzplan wäre im Grunde genau dasselbe gewesen wie eben ein Rückzug aus Gaza. Nur ist es dort natürlich wesentlich, wesentlich komplizierter. Wir sehen, was jetzt im Gazastreifen passiert. Der Beschuss durch Qassam-Raketen, die jetzt in letzter Zeit sogar weiter geflogen sind als bis darauf sogar nach Aschkelon. Und wenn wir uns jetzt vorstellen, dass das Ganze passieren würde in der Westbank, da könnten theoretisch also auch nach Tel Aviv und in alle diese Städte, die eben ringsrum sind. Jenin ist nicht allzu weit weg von den ganzen Siedlungsblöcken hier im Landesinneren. Also da muss man, ich denke, das war ein bisschen voreiliger Schuss von Olmert, der ist da geschwommen auf dieser Welle, die ihm auch den Wahlerfolg bereitet hat, alles das, was Sharon ihm vorbereitet hat, bevor er ins Koma gefallen ist. Auch, dass die Israelis gesehen haben, man kann sich doch eigentlich relativ schnell aus diesen Gebieten zurückziehen. Er ist auf dieser Welle geschwommen und aus dieser Welle ist dieser Plan für einen Rückzug aus der Westbank geboren. Das Ganze dürfte jetzt im Moment erstmal tief begraben sein und man muss sicher überlegen, wie man überhaupt erstmal wieder über solche Dinge nachdenken kann.
Die öffentlichen Stellungnahmen von Israels Ministerpräsident Olmert sind ja auch immer darauf gerichtet zu sagen, nach diesem Krieg gibt es eine völlig veränderte Lage im gesamten Raum Nahe Osten. Es wird den Rückzug aus der Westbank geben und es werden die Kräfte, die Israel vernichten wollen, entscheidend geschwächt sein.
Ja, das ist gesagt, ja. Das finde ich gut, ja. Ich sehe beides nicht so kommen. wie gesagt, der Rückzug, denke ich mal, das ist was, wo ihm auf jeden Fall auch jetzt erstmal die politische Unterstützung fehlen wird. Und es ist auch etwas, was er im Moment nicht so einfach durchziehen kann. Und allein halt aus sicherheitspolitischen Gründen und von der Schwächung. Also, denke ich, kann man im Moment auch nichts sagen. Und ich bin mir sicher, dass Nasrallah den Kriegsausgang so oder so als Sieg für sich verbuchen wird, denn er kann sagen, er wurde nicht bezwungen von der israelischen Armee. Es gab einen Waffenstillstand zwischen der einen und der anderen Seite, wo er sozusagen als mehr oder weniger als Partner, ist das falsche Wort, aber eben als eine Seite anerkannt wurde und auf seine Zustimmung sozusagen gebaut wurde. Und er ist nicht besiegt aus dem Ganzen hervorgegangen. Er hat noch so und so viele Raketen in seinem Vorrat etc. Ich denke nicht, dass man sagen kann, dass die radikalen Kräfte oder eben jene Kräfte, die Israel zerstört wollen, sehen wollen, dass die in irgendeiner Weise geschwächt daraus hervorgehen.
Es gibt heute auch eine Schlagzeile hier in der deutschen Presse, dass es eine Umfrage gab, nach der die Mehrheit oder jedenfalls ein starker Anteil derjenigen, die sich an dieser Umfrage beteiligt haben in Israel, den Rücktritt des Ministerpräsidenten Olmert fordert. Wie bewertest du diese Umfrage?
Ist das die Umfrage aus Haaretz?
Ja.
So ganz so war es nicht. Also es wurden, ich glaube, ungefähr 600 Leute befragt, ob sie zufrieden sind mit der Amtshandlung von Olmert. Und da haben sich jetzt knapp ein bisschen weniger wie 50% nur noch bejahend geäußert, im Gegensatz zu 75% am Beginn des Kriegs. Und genauso, was jetzt Verteidigungsminister Amir Peretz angeht, der hat auch, glaube ich, ungefähr um die Hälfte an Zustimmung verloren. Also jetzt Zufriedenheit für die Amtshandlungen. Also es ist nicht ganz so dramatisch sozusagen. Es ist natürlich schon deutlich, dass da eine Verschlechterung in der öffentlichen Meinung da ist. Aber sozusagen der große Knüller war gestern ein Kommentar bei Haaretz, die große linksliberale Zeitung hier in Israel, auf der Titelseite ein Kommentar mit dem Titel Olmert muss gehen von einem der angestammten Kommentatoren dort, Ari Shavit. Der wurde dann abends auch im zweiten israelischen Fernsehen und im Kanal 10 in den Abendnachrichten interviewt, der sich eben dafür ausgesprochen hat, dass Olmert, also er hat gesagt, er hat jeden möglichen Fehler, den man nur begehen kann, hätte er begangen, die Bodenoffensive zu spät und sich nicht beschert darum, was mit der Heimatfront ist, also der Beschuss auf die Heimatfront. Er hat geschrieben, die Frechheit hat keine Grenzen. Also das ist der große Aufhänger gewesen von Haaretz gestern und dann eben auch rumgereicht in den Abendnachrichten, die Freitagabend immer eine extra lange Version sind. Ich denke, das ist eher das, worauf wahrscheinlich die deutschen Medienberichte anspielen.
Die Kritik geht, wenn ich das richtig verstanden habe, dahin, und zwar eben aus der israelischen Linken, wenn ich das auch richtig verstanden habe, dass die Bodenoffensive hätte viel früher wirksam werden müssen.
Genau, ja. Also für die israelische Linke ist, die sich ja am Anfang wirklich zum Großteil angeschlossen hat an diese Kriegsbegeisterung, kann man ja schon fast sagen, hat sozusagen von Anfang an gesagt, aber also man muss halt aufpassen, dass es so wirklich wenig Zivilopfer gibt in der libanesischen Bevölkerung. Und da nach den Ereignissen zuletzt eben in Kana ist die Kritik ganz deutlich gewachsen hier in Israel. Wobei man wirklich sagen muss, es ist schon noch immer, also man kann jetzt hier nicht von der Massenbewegung sprechen. Immer noch ist es so, dass Demonstrationen relativ schlecht besucht sind. Die Fernsehberichterstattung ist sehr kriegspositiv, also da gibt es kaum Kritik, da gibt es vielleicht mal nachfragen in einem Interview, warum so und nicht so, aber da gibt es keine scharfen Kommentare, nichts. Also da ist dieser Haaretz-Artikel jetzt wirklich der erste gewesen, der so deutlich geworden ist. Es gibt von intellektueller Seite, haben sich jetzt eben die drei Schriftsteller Abe Joshua, Amos Oz und David Grossmann hervorgetan und gesagt, man müsse eben jetzt sofort einen Waffenstillstand erreichen. Das war vor einer Woche auch noch ganz anders. Da hat Abe Joshua auch zum Beispiel deutschen Medien noch ganz andere Interviews gegeben und den Krieg eben für gerechtfertigt gehalten. Amos Oz hat sich genauso geäußert, hat gesagt, dass eben die Vernichtung einer Kraft wie der Hisbollah eben auch Chancen bringen könnte für den Friedensprozess. Deswegen steht auch die israelische Linke hinter dem Krieg. Also das sind vermehrte Stimmen, die man erst ganz jetzt in den letzten Tagen zu hören bekommt. Und es ist keine Massenbewegung. Und also dieser Haaretz-Artikel ist wirklich das Deutlichste, was es dazu gab bisher.
Der dann wiederum damit zusammenhängt, dass die Mittel des Krieges dieses Ziel zu erreichen eben begrenzt zu sein scheinen.
Ja, genau, ja, das auf jeden Fall, ja.
Hier in Hamburg befinden wir uns ja in einer komplett anderen Situation. Das muss ich vielleicht für unsere Hörerinnen und Hörer sozusagen dem nächsten Abschnitt nochmal vorausstellen, weil ich möchte mich an dieser Stelle auch damit auseinandersetzen, und zwar ohne, dass du, wie soll man sagen, darin eine instrumentalisierte Funktion hast, dass es ja in der deutschen Linken so Kommentare gibt, die ja so weit reichen, sich mit Kräften wie der Hisbollah, der Hamas ohnehin zu verbünden und verbündet zu fühlen. Aber auch sonst so Kommentare wie, wenn gegen solche Kräfte Krieg geführt wird und dieser Krieg für gut geheißen wird hier von Leuten in Deutschland, was sollen wir unseren Freunden in der israelischen Linken dann sagen? Wir versuchen deshalb also irgendwie so ausführlich wie möglich die Situation in Israel auch darzustellen und zu schildern, um auch den Charakter solcher Organisationen wie Hisbollah, Hamas, der politischen Orientierung der Außenpolitik des Irans, teilweise Syriens und so irgendwie auch zu verdeutlichen, damit vielleicht auch Resonanz für eine Position der Vernunft zu finden. Wir können an dieser Stelle eigentlich immer wieder nur daran appellieren, auch sich andere Quellen zu erschließen, wie beispielsweise hagalil.com, um zu verfolgen, wie die Situation konkret ist und sich konkret entwickelt.
Das Problem ist halt auch immer, dass Israel hat, oder das Image von Israel hat, dass es natürlich so ist, dass auf der libanesischen Seite mehr Tote zu beklagen sind und kein Mensch will das irgendwie kleinreden, und wenn man, und das sieht man natürlich auch hier im Fernsehen und denkt sich, oje, oje, und wie schrecklich und was passiert da und alles, das ist ganz klar. Aber ich habe oft das Gefühl, wenn ich zum Beispiel auch die Diskussionen bei uns bei Hagalil im Forum beobachte, oder wir bekommen natürlich auch entsprechend freundliche Beschimpfungs-E-Mails, es ist halt auch schwierig, sich vorzustellen, wenn man, ob es jetzt in Hamburg oder am Prenzlauer Berg oder in München in Schwabing sitzt, sich vorzustellen, wie das halt ist. Israel ist ein kleines Land, hier wohnen 6,5 Millionen Leute, und davon sitzt 1 Million im Bunker oder ist auf der Flucht. Das ist ungefähr so, wie wenn in Deutschland alles nördlich von Köln unter Beschuss wäre. Und das sind Dimensionen, die muss man sich immer wieder vor Augen führen, damit man vielleicht irgendwie verstehen kann, was es bedeutet für die Menschen hier.
Es gibt einen Aspekt. Du sagst, wenn du darüber, ich möchte nicht, dass du jetzt reingezogen wirst sozusagen in Debatten, die hier in Deutschland gefälligst selber auch erledigt werden müssen, die Arbeit, die hier gefälligst auch gemacht werden muss. Es gibt einen Aspekt, der besonders auffällig ist, dass wenn in den Medien, insbesondere im Fernsehen, von Opfern die Rede ist hier in Deutschland, dann kommen Israelis, wenn sie überhaupt vorkommen, immer an zweiter Stelle in der Berichterstattung. Und es fehlt auch sehr häufig. Also es werden sehr häufig Situationen nicht dargestellt. Beispielsweise auch bei Beginn des Krieges vor 4 Wochen gab es so gut wie keine Berichte in den ersten Tagen darüber, dass die Hisbollah nicht nur 2 Soldaten entführt hat, sondern dass bei diesem Überfall auch mehrere Soldaten ums Leben gekommen sind, israelische Soldaten. Und dass die Hisbollah gleichzeitig auch eine Anzahl von Raketen auf das israelische Gebiet abgeschossen hat. Und manchmal gibt es jetzt so Meldungen, die Hisbollah hätte an diesem Tag so und so viele Raketen, häufig über 100, auf Israel abgeschossen. Aber die dazu gehörigen Bilder, die fehlen in aller Regel in der Berichterstattung hier in Deutschland. Während aus Libanon alles fotomäßig zum Beispiel oder filmmäßig dokumentiert wird, bis dahin, dass ja auch bekannt geworden ist, dass gefälschte Bilder in Umlauf gebracht worden sind.
Ja, es ist, denke ich mal, ein altes Problem, was Israel hat, ein Imageproblem, was natürlich damit zusammenhängt. Da sind die Deutschen in dem Sinne nicht anders als jetzt, denke ich mal, die Engländer oder andere, dass man Israel halt ganz gerne auch in der Rolle des Aggressors sieht und des Angreifers und wie ich gehört habe, fragt der Stern ja ganz provokativ, warum ist Israel so aggressiv? Das ist im Grunde eine ganz einfache Antwort. Wenn das nicht wäre, dann wäre er nicht mehr existent, weil was man sich vielleicht nicht so vorstellen kann und möchte, sind diese ganzen Drohungen, sind eben keine leeren Worte, sondern wenn sie könnten, dann denke ich mal, hätten nicht nur Ahmadinejad, sondern auch vor ihm schon andere gerne sämtliche Juden ins Meer getrieben, wie es immer so schön heißt, gerne diesen Staat hier ausgelöscht. Und das ist natürlich ein riesiges Thema, dass eben auch von islamischer Seite Antisemitismus gibt, von arabischer Seite Antisemitismus gibt, Judenfeindschaft gibt. Und ich finde es natürlich betrüblich, das zu sehen, dass sich da in Deutschland viele Linke annähern an diese Positionen. Wir haben da auch darüber berichtet, wir hatten auch einige Fotos von dem Antikriegsdemonstrationen, sogenannten oder gewissen Mahnmachen, Wachen gegen den Krieg, wo eben auch Linke und Islamisten dann sozusagen gemeinsam demonstrieren gegangen sind gegen Israel. Das finde ich betrüblich und es wird halt auch immer schwieriger in Deutschland. Ich habe oft das Gefühl, dass man kann überhaupt über Israel schon überhaupt gar nicht mehr irgendwie vernünftig sprechen. Auf der einen Seite ist es so, dass viele das Gefühl haben, wenn sie Kritik äußern an Israel, dann behauptet man sofort, sie wären Antisemiten und sie dürften deswegen sozusagen überhaupt gar nichts mehr am Staat Israel kritisieren. Und natürlich kann man den Staat Israel kritisieren, genauso wie man den Staat Italien oder Großbritannien oder wen auch immer kritisieren darf, nur eben halt aufgrund sachlicher Argumente und nicht eben aufgrund irgendwelcher antisemitischer Stereotypen von der Weltherrschaft der Juden und etc. pp. Das ist halt das Problem, dass ich habe wirklich, manchmal fällt es mir richtig schwer, in das Ereignisforum zu schauen oder in andere Plattformen, wo diskutiert wird, wenn ich sehe, wie verhärtet die Fronten sind, schade, weil natürlich tut dem Staat Israel Kritik gut, wie jedem anderen Staat auch.
Ein Satz von mir, eine Überlegung, ein Gedanke, der irgendwann in diesen letzten 4 Wochen aufgetaucht ist und der eigentlich ganz, ganz viel klar machen kann. Ein Krieg, den Israel verliert und Israel existiert nicht mehr.
Ganz klar, ganz klar. So ist es.
Das war, glaube ich, sogar ein Satz von dir, wenn ich mich richtig erinnere. Kann das sein?
Nein, das war kein Satz von mir, aber das ist ein absolut richtiger Satz. Ja. Und das für Israel ist es auch ganz wichtig, dass diese Abschreckungswirkung wieder hergestellt ist, sozusagen, dass man eben zeigt, dass man eine starke Luftwaffe hat, dass man die Möglichkeit hat, eine große Bodenoffensive durchzuführen. Einfach die zu zeigen, man ist da, man ist präsent, man ist stark, man kann nicht besiegt werden. Das ist eines der wichtigsten Dinge. Ja, sonst würde dieser Staat nicht existieren. Es ist ein winziger Staat, wenn man sich das nochmal auf der Landkarte anschaut, was alles drumherum ist, was für riesige Staatsgebilde und dann der kleine Staat Israel. Ja, dann ist es manchmal wirklich ein Wunder, dass alles noch hier steht.
Und die Menschen dort leben können.
Das ist natürlich das Hauptziel, muss jetzt der jetzigen Politik sein, dass dieses Leben auch wirklich gefahrlos weiterlaufen kann, weil was in den letzten Monaten war, auch davor ja schon der Beschuss aus dem Gazastreifen, das ist natürlich etwas, mit dem man auf Dauer sozusagen nicht leben kann.
Ich möchte mich für das Gespräch ganz herzlich bedanken. Und vermute, dass wir uns auch in den nächsten Tagen, Wochen vielleicht hier und da in Sendungen bei FSK noch wiederhören werden. Für unsere Hörerinnen und ja, ein klares Ja.
Hoffentlich zu schöneren Themen.
Ja, vielleicht ist es ja auch möglich, zu anderen Anlässen hier und da von dir Korrespondentenberichte einzuholen. Ja. Ganz herzlich vielen Dank an Andrea Liefnert in Tel Aviv, deren Zeit wir jetzt auch über Gebühr beansprucht haben. Und unseren Hörern und Hörern bei FSK sei mitgeteilt, dass diese Sendung in den nächsten Tagen sicherlich auch noch einmal wiederholt wird. Vielen Dank.
Danke euch.
Tschüss.
Tschüss. Schönen Abend noch. Tschüss.
Dankeschön. Tschüss. FSK 93,0 101,4 im Kabel. Wir sendeten live ein Gespräch aus Tel Aviv heute am Sonnabend, 12. August. Da dieses Gespräch wiederholt wird, für den Fall einer Wiederholung, das ist dann keine Live-Sendung.